SWR 2 Lesenswert Magazin.
Sie ist eine vielversprechende Autorin. Sie hat einen neuen Roman. Der wurde sofort nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Das alles zusammen heißt natürlich toller Erfolg. Doch dann kam Corona. Buchpremiere und Lesereise mussten abgesagt werden und viele Buchhandlungen waren für eine Weile geschlossen. Die Autorin, der das alles passiert ist, ist jetzt mit mir verbunden. Es ist Verena Güntner, geboren und aufgewachsen in Ulm. Und ihr neuer Roman, von dem ich gerade sprach, heißt Power. Guten Tag, Frau Güntner.
Guten Tag, hallo.
Ja, Power ist Ihr zweiter Roman und der wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Das war ja schon mal ein ziemlicher Erfolg. Sie konnten mit den anderen Nominierten zusammen zunächst auch noch auf eine kleine gemeinsame Lesereise gehen. Das ging vor der Buchmesse gerade noch, aber das war eben vor der Buchmesse, oder?
Ja, genau. Also da gab es 4 angesetzte nominierten Lesungen, von denen ich 3 noch mitmachen konnte. Und das muss ich sagen, im Nachhinein war natürlich jetzt auch sehr schön, weil es tatsächlich die einzigen Lesungen waren, die ich zu meinem neuen Roman hatte.
Ja, die ursprünglich geplante Lesereise für Ihren Roman alleine, also unabhängig von der Nominierung, die wurde dann ja abgesagt, oder? Das ist ja nicht nur einerseits total schade für Sie als Autorin, sondern es entgehen einem dann ja auch die ganzen Auftrittshonorare.
Ja, genau. Also das ist letztlich natürlich auch ein Wahnsinn, dass man so viele Jahre an einem Buch schreibt und dann kommt es heraus und dann fällt die Lesereise komplett aus. Bei mir war es sogar so, dass ich nicht mal eine Buchpremiere hatte. Ja, also die Lesereise hätte Ende März begonnen und ich habe ein kleines Baby und wäre dann auch mit meinem Baby zusammen durch Deutschland getourt und auch Richtung Schweiz und hatte das auch schon alles organisiert. Meine Mutter wäre zum Teil mitgekommen oder Freundinnen hätten mich vor Ort unterstützt mit der Kleinen. Also das war im Vorfeld alles schon ein ganz ordentlicher Planungsaufwand. Und das fiel dann halt plötzlich alles aus und weg. Und ja, das musste ich tatsächlich erstmal verdauen. Und ich habe aber relativ schnell auch versucht, das für mich so abzuhaken innerlich und da jeden Widerstand aufzugeben, weil ich wusste, wenn ich mich da jetzt reinbegebe oder sowas, dann wird das so bodenlos. Und ja, irgendwie habe ich dann gedacht, das ist jetzt so. Und ich habe mich trotzdem über alle Sachen gefreut, die halt kamen. Und durch die Nominierung war das Buch ja trotzdem sehr präsent. Und das ist natürlich einfach toll, dass das in dieser Situation passiert ist.
Ja, und was jetzt auch kommt, ist das Radio. Sie geben uns heute hier eine kleine Lesung und erreichen damit die Leute ganz einfach zu Hause. Vorab aber müssen wir kurz erklären, wovon der Roman erzählt. Es geht um einen kleinen Hund, der heißt Power und der ist verschwunden. Er gehört einer Frau, die heißt hier die alte Hitschke. Und es geht um ein Mädchen namens Kerze, die diesen Hund suchen geht. Und wenn Kerze etwas verspricht, dann hält sie es auch. Was ist das für ein Mädchen, diese Kerze?
Na, Kerze ist in erster Linie in diesem Dorf so eine Art Instanz, würde ich sagen. Also man kommt zu ihr, wenn man nicht weiter weiß. Also diesen Ruf hat sie sich erarbeitet. Sie ist bekannt dafür, dass sie ihre Versprechen hält. Also wenn sie sich was vorgenommen hat oder einen sogenannten Auftrag, wie sie das immer nennt, angenommen hat, dann zieht sie den tatsächlich bis zum Ende durch. Und das war von Anfang an so eine Idee, die ich hatte. Ich wollte ein Kind erfinden quasi, das da im Zentrum steht, dass da so eine Art Rollenumkehr stattfindet, ne? Also, dass die Großen, die Alten zu ihr kommen, wenn sie Hilfe brauchen. Also, diesen Dreher fand ich interessant, dass man das einem Kind so zutraut und die sich selbst eben auch, die ist, man könnte sagen, brutal entschieden in ihren Dingen, die sie da so vorantreibt und ordnet natürlich letztlich dann auch ihrem Ziel, also jetzt in dem Fall Power zu finden, alles unter.
Ihr Auftrag lautet Power finden, den Auftrag, den sie sich auch irgendwie selber gegeben hat. Aber das ist gar nicht so einfach, denn der Hund ist eben erstmal verschwunden und nach der ersten Suchaktion muss sie zur alten Hitschke zurückkommen und ihr auch beibringen, dass jetzt der erste Suchtag noch nicht so erfolgreich war. Das hören wir jetzt in einer Lesung. Es liest Verena Güntner aus ihrem zweiten Roman Power.
Im Haus von der Hitschke sind alle Lichter an. Obwohl es noch gar nicht ganz dunkel ist, sind alle Lichter an. Hitschke, warum hast du denn alle Lichter an? Fragt Kerze, als sie die Tür öffnet. Weil ich Angst habe im Dunkeln, weil ich Angst habe, wenn Power nicht da ist und das Haus so leer. Verstehe. Hast du ihn denn gefunden? Kerze zieht die Augenbrauen hoch und beugt sich zu Hitschke hinüber. Denk mal nach, denk mal ganz scharf nach, sagt sie, dann kommst du sicher drauf. Die Hitschke überlegt und die Haut auf ihrer Stirn schiebt sich zu winzigen, schmalen Röllchen zusammen. Hinter ihr im Flur hängt ordentlich ein Mantel an der Garderobe, ein Anorak und ein Regenschirm, daneben ein großes gerahmtes Bild von Power. Er trägt sein selbstgestricktes Jäckchen und hat die Vorderpfoten auf einen kleinen rosa Plastikhocker gestellt. Wie immer sieht er aus, als würde er ein bisschen lächeln, und generell sieht er auf dem Foto gar nicht aus wie ein Hund, eher wie ein Mensch. Und, denkt Kerze, das ist er ja auch irgendwie für die Hitschke, das ist der, den sie hat im Leben. Und was zählt es, ob er ein Außerirdischer ist oder ein Terrier? Du hast ihn nicht gefunden, sagt die Hitschke matt und zieht Rotz die Nase hoch. Du hast ihn nicht gefunden, denn... Ihr Unterkiefer zittert und weil Kerze sie streng ansieht, schließt sie kurz die Augen, damit das Zittern aufhört. Wenn du ihn gefunden hättest, dann hättest du ihn jetzt dabei. Kerze nickt langsam. Sie lächelt milde. So ist es, Hitschke, so ist es. Gut, dass du nochmal nachgedacht hast. Die Hitschke faltet die Hände, wirft ihren Kopf in den Nacken und schaut in den Abendhimmel. Gott, lieber Gott, sagt sie, bitte gib mir meinen Power zurück. Kerze ruft, Gott nicht, aber ich werde ihn dir zurückgeben, merk dir das. Du kannst mich auch Gott nennen, wenn dir das hilft. Also wenn dir das hilft, werde ich der Gott sein, der dir Power zurückbringt. Sie fixiert die Hitschke. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Die Hitschke nickt stumm. Das weißt du doch, oder? Nicken. Und warum weißt du das? Weil du, beginnt die Hitschke den Satz, dann sprechen beide im Chor weiter, immer deine Versprechen hältst. Sehr richtig, sagt Kerze. Und jetzt gibst du mir noch das Foto da hinten. Die Hitschke dreht sich um. Das von Power? Kerze runzelt die Stirn. Siehst du ein anderes Foto als das von Power? Nein, schnieft die Hitschke und ihre Augen füllen sich schon wieder mit Tränen. Und selbst wenn da ein anderes Foto wäre, sagen wir eins von dir. Warum sollte ich das haben wollen? Erinnere dich, worum es hier geht. Wer hier verschwunden und wer hier nicht verschwunden ist. Die Hitschke lässt schuldbewusst den Kopf hängen. Ich weiß und ziehe das auch ab, was dein Insgesamtverhalten angeht, dass du heute ganz schön durch den Wind bist. Aber mitarbeiten, gedanklich mitarbeiten, das musst du schon ein bisschen, wenn du Power wiederhaben willst. Vorsichtig nimmt die Hitschke das Bild von der Wand. Zärtlich streichelt sie über das Glas, bevor sie, den Kopf leicht abgewendet, das Bild in Kerzes Hände legt. Kerze will gehen, aber die Hitschke ruft Halt und läuft in die Küche. Der Mantel, der Anorak, der Regenschirm haben alle die gleiche Farbe, beige. Sie kommt zurück. Hand auf, sagt sie, und Kerze tut es, streckt ihr eine entgegen. Schokorosinen rieseln hinein, leicht geschmolzene Schokorosinen, denn die Hitschke hat immer warme, leicht schwitzige Hände. Kerze bedankt sich. Bis morgen. Ich komme, sobald ich Power gefunden habe. Wenn ich ihn nicht finde, komme ich am Abend und sage dir, dass ich ihn noch nicht gefunden habe. Die Hitschke nickt. Danke, ruft sie ihr hinterher. An der nächsten Ecke schaut sich Kerze um. Die Hitschke steht am Küchenfenster und sieht ihr nach. Kerze schaut so lange, bis sie aus der Küche verschwindet. Das Licht löscht sie nicht. In der Korngasse bleibt Kerze vor einem großen Gebüsch stehen und öffnet die Hand. Die Schokolade ist jetzt ganz geschmolzen und sie nimmt die Rosinen und klebt sie an die dünnen Zweige des Gebüschs, eine nach der anderen. Sie hebt den Blick, sucht den Abendhimmel nach Vögeln ab. Als sie in der Ferne einen Schwarm Schwalben erkennt, formt sie die Hände um ihren Mund zu einem Trichter und ruft, »Sind für euch!« Dann bückt sie sich, wischt die Schokolade ins Gras und flüstert den Regenwürmern zu, die durch tiefer liegende Erdschichten kriechen, »Und das für euch!« Zu Hause liegt Kerzes Mutter auf dem Sofa. Sie schaut die Wiederholung einer Show mit Stefan Raab und lacht. »Warum lachst du über den?« Kerze setzt sich vor dem Sofa auf den Boden. »Weil er lustig ist.« »Der ist nicht lustig, Mama.« »Doch, für mich schon.« »Du kannst nicht wissen, was lustig ist,« sagt Kerze und legt sich der Länge nach auf den Teppich vor den Fernseher. »Hm, was ist denn lustig?« »Nichts. Das Leben ist eine sehr ernste Sache und ich hoffe, dass du das im Blick hast, Mama.« Sie schauen Stefan Raab zu Ende und sagen sich Gute Nacht. In ihrem Zimmer öffnet Kerze das Fenster. Sie öffnet nachts immer das Fenster, egal ob es schneit oder regnet, kalt ist oder stürmt. Sie macht das, weil sich sonst die Geister in ihrem Zimmer versammeln. An ihrem 5. Geburtstag sind sie das erste Mal aufgetaucht und kommen seither immer wieder. Sie tun Kerze nichts, stehen nur stumm um ihr Bett herum und schauen sie an. Aber Kerze kann nicht schlafen, wenn die Geister sie anschauen. Wenn sie wach sind, sie selbst aber schlafen soll. Und weil es nichts bringt, ihnen zu sagen, jetzt guckt halt mal woanders hin, macht sie jeden Abend das Fenster auf und sie fliegen hinaus. Denn Kerze weiß, Geister mögen keinen Luftzug, weil ihnen das ihr Gespenstertuch durcheinander bringt und sie in sich zusammenfallen, sie dann aussehen wie ganz normale Bettlaken, vor denen sich nichts und niemand fürchtet. Kerze weiß nicht, was die Geister von ihr wollen. Sie haben es ihr all die Jahre nicht gesagt, obwohl sie oft gefragt hat. Seid ihr gute oder böse Geister, war eine Frage, und was wollt ihr denn von mir? Irgendwann hat sie damit aufgehört und sich an sie gewöhnt, hat sich an das Gefühl gewöhnt, nicht allein zu sein. Als die Geister hinausgeflogen sind, holt Kerze Powers Foto hervor und entfernt es aus dem Bilderrahmen. Sie hebt ihr Kopfkissen an und schiebt es darunter, weil sie hofft, dass Power ihr im Traum sagt, wo er ist. Sie legt sich ins Bett, zieht die Decke bis unter ihr Kinn und betet. Lieber kein Gott, ich schlafe jetzt und morgen wache ich wieder auf. Gute Nacht, kein Gott. Aber sie schläft noch nicht gleich ein, denn sie muss an Power denken und daran, wie es ihm gerade wohl geht. Gestern Morgen war er noch da. Gestern Morgen hat die Hitschke seinen Fressnapf mit Hundefutter gefüllt und er hat es aufgefressen und den Napf sauber geleckt wie jeden Tag. Heute hat die Hitschke vor einem leeren Fressnapf gestanden, morgens und abends auch nochmal. Dass Power weg ist, dass dieses Wegsein jetzt das Einzige ist, was noch da ist von ihm, wird Kerze nicht akzeptieren. Sie wird dagegen kämpfen. Sie wird tun, was notwendig ist, damit am Ende wieder alles wird, wie es immer war. In dieser Nacht träumt sie nicht von Power. Sie träumt von anderen Dingen, einem Schwarm Bienen unter anderem, der ihren Kopf umkreist wie eine lebendige Krone.
Verena Güntner, vielen Dank für diese Lesung aus Ihrem Roman Power. Ja, Frau Güntner, was ist das? Ist das ein Märchen oder ist das ein Jugendroman oder ist das doch ein Roman für Erwachsene?
Also ich muss sagen, ich werde das öfter gefragt, ob das ein Jugendroman ist. Das wurde ich auch schon bei meinem ersten Roman Es bringen gefragt, weil da ja auch ein Jugendlicher im Zentrum steht. Ich würde tatsächlich sagen, natürlich können auch Jugendliche diesen Roman lesen. Also ich würde mal sagen, so ab 16 könnte man den an Jugendliche aushändigen. Aber ich habe einfach quasi ein Buch geschrieben, in dem ein Mädchen unter anderem im Zentrum steht. Das ist ja aber auch eine Dorfgeschichte. Es geht auch um, also was mich ja auch interessiert hat, Dynamiken. Also was passiert, wenn man sich so einen Mikrokosmos-Dorf mal anschaut? Was passiert denn eigentlich, ja, wenn die vitale Quelle eines Dorfs versiegt? Also wenn die Kinder aus dem Dorf verschwinden, was passiert denn dann mit denen, die zurückbleiben, mit den Eltern, mit den Erwachsenen? Und das setzt ja so eine Dynamik in Gang, die relativ brutal ist, ne? Und also insofern würde ich mal sagen, es ist tatsächlich einfach ein Roman für Erwachsene, den auch Jugendliche lesen können, wenn sie denn wollen. Und das Märchenhafte entwickelt sich ja im Lauf der Geschichte und hat aber auch natürlich ein bisschen damit zu tun, dass ich versucht habe, so der Geschichte der Kinder so konsequent wie möglich zu folgen. Und wenn man so will, kann man sagen, dass ja Kerze in so einem magischen Alter so ein bisschen länger verhaftet als vielleicht andere, ja, und dass sie versucht, da ihrem Gefühl oder dieser Spur, diesen Hund über den empathischen Weg zu suchen, eben sehr konsequent folgt. Und irgendwie hat sich das Märchenhafte daraus fast automatisch ergeben. Das sind die kindlichen Bilder, die da auch mit drin sind, ja, und die zu dem Roman jetzt so stark dazugehören.
In Ihrem vorherigen Roman Es bringen, da steht ja ein Junge zentral, ein 16-jähriger Junge. Was reizt Sie an dieser kindlich-jugendlichen Perspektive? Steckt darin eine besondere Radikalität?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, bei den beiden hat mich jetzt interessiert, dass ja zum Beispiel Louis, also der Protagonist aus meinem ersten Roman, der ist ja so Adoleszenz und an der Kippe zum Erwachsenen hin. Und das ist natürlich eine Zeit, in der unglaublich viel passiert, auch eine Zeit des Aufruhrs, des inneren Aufruhrs, des Äußeren für ihn dann auch. Und bei Kerze ist es, die ist ja noch eine Stufe davor, die ist 11 Jahre alt und die ist so an der Kippe hin zur Adoleszenz. Und generell ja auch in der Geschichte gibt es ja immer wieder diese Kippmomente und das natürlich als große Klammer durch das Alter oder durch diese Altersspanne, in der sich Kerze und auch Lewis bewegen, hat mich einfach gereizt. Ja, da ist natürlich extrem viel los und das ist halt sehr ergiebig beim Schreiben in diesen Spannungsfeldern, sage ich mal, in denen sich die Figuren befinden. Das eine zwar noch sein, aber auch schon zum nächsten hinblickend oder so. Da ist einfach sehr viel zu finden.
Zwei Romane haben Sie bislang schon geschrieben. Denken Sie jetzt schon über einen dritten Roman nach oder ist das jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, Sie leben ja mit Mann und Kindern zusammen, ist das etwas schwierig, weil auch die Konzentration ein bisschen schwierig ist?
Ja, da stellen Sie die richtige Frage. Also das ist tatsächlich gerade was, worüber ich mir so ein bisschen den Kopf zerbreche, weil ich ja eigentlich so ein bisschen dran gewöhnt bin, auch mit Kindern um mich herum zu arbeiten, zu schreiben, das so für mich zu organisieren, dass dieser Raum eben da ist. Das ist jetzt im Moment fast unmöglich. Also ich habe kleinere Auftragstexte geschrieben. Das hat mich absolut an den Rand gebracht, also mehr als sonst. Und ich versuche halt jetzt im Moment so ein bisschen zu sammeln und zu gucken. Ich hatte halt damals, als ich Power begonnen habe, habe ich parallel mit einem anderen Projekt angefangen und bin dann eine Zeit lang auch immer so zwischen beiden hin und her gesprungen, bis dann klar war, nein, es muss aber Power sein jetzt. Das gucke ich mir jetzt aktuell gerade an und schaue, ob das überhaupt noch für mich funktioniert jetzt, weil irgendwie guckt man jetzt ja auch gerade sowieso durch eine andere Brille nochmal. Also ich finde es auch ganz schwierig in diesem Zustand, wo man überhaupt nicht weiß, wie lange dauert das noch? Was macht das eigentlich mit unserer Welt? Wie wird sie danach aussehen nach der Krise? Hat mich selber auch ein bisschen in so eine schreiberische Krise gestürzt, weil ich gar nicht so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich dran und was brauche ich oder welchen Text kann ich jetzt überhaupt schreiben? Also das ist gerade sehr mit dieser Krise auch verbunden. Aber ich gucke einfach, also ich versuche da offen zu sein und schaue mal, wo ich dann am Ende lande und ob ich überhaupt Zeit dafür finde und wann.
Aber vielleicht kann man sie im Juli schon in Ulm erleben. Für den 22. Juli ist ja eine Lesung in der Kulturbuchhandlung Jastram geplant. Was meinen Sie, geht das dann schon wieder?
Oh, schwer zu sagen. Ich hoffe es natürlich. Im Moment versuche ich einfach so ja wenig wie möglich in die Zukunft zu gucken und einfach nur zu hoffen, dass diese Termine, die ich jetzt ausgemacht habe, für den Sommer und den Herbst stattfinden. Aber selbst wenn sie dann da nicht stattfinden können, wird es einen späteren Termin in Ulm auf jeden Fall geben. In Schorndorf bin ich aber auch nochmal. Also ich werde auf jeden Fall in den Süden kommen.
Darauf freuen wir uns und bedanken uns ganz herzlich für dieses Gespräch. Verena Güntner.
Vielen Dank.
Power heißt ihr neuer, ihr zweiter Roman und der sei hiermit sehr zur Lektüre empfohlen. Erschienen ist er im Dumont Verlag. Und hier auf SWR 2 heißt es dieses Wochenende Zusammenhalten für die Kultur. Mehr Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage, auf Facebook und auf Twitter.